So, und hier ist die Notation von der Bacchus-Naur-Form. Ja, wir haben wieder die Nicht-Terminal-Symbole. Die sind eben sind typisch für solche Grammatikbeschreibungen, eben auch wie bei den Syntaxdiagrammen. Wir haben die Menge von Terminalsymbolen, ne, das sind die wirklichen Zeichen unserer Sprache. Wir haben das ausgezeichnete Symbol, das Startsymbol, ne, das war bei den Syntaxdiagrammen nicht so deutlich sichtbar, das ist eben dieses, wo man praktisch den Auswertungsprozess beginnt. Und wir haben Regeln, die in der Bacchus-Naur-Form die Form haben x und dann so ein Doppelpunkt, Doppelpunkt gleich und dann stehen dahinter durch senkrechte Striche unterteilt eine Reihe von Wörtern. Und diese Wörter, die da unten sind, oder diese Regeln da unten beschreiben eben Ersetzungsprozesse. Ne? Sie dürfen jetzt immer dann, wenn Sie irgendwo ein einzelnes Zeichen x finden, groß X, ne, dann dürfen Sie das einfach pauschal ersetzen durch eines der Wörter W1 bis Wn. Ja, und jetzt sehen Sie schon, wo das kleine Problem auftaucht und weswegen wir von einer Metasprache sprechen. Ne, jetzt sind natürlich, wir schreiben alles im lateinischen Alphabet auf und jetzt sind natürlich die Zeichen, mit denen wir die Grammatik definieren, die sind ja in demselben Alphabet. Jetzt muss ich irgendwie Sondersymbole einfügen. Also wenn ich ein einzelnes Nicht-Terminalsymbol habe, ne, dann füge ich das in der Bacchus-Naur-Form in der Regel in Spitzenklammern auf, ne, damit ich immer weiß, ne, das ist jetzt kein Wort meiner Sprache, sondern es ist ja nicht ein Symbol, ein Nicht-Terminalsymbol, was noch weiter abgeleitet werden kann, weil ich ja zwischen keine unterschiedlichen Alphabete habe. Ne. Sonst habe ich ja schon mal, verwende ich irgendwie Griechische für das eine und Lateinische für das andere, ja, und hier habe ich immer dasselbe Alphabet, deswegen eigentlich diese Unterteilung und diese Nutzung der Spitzenklammern. So, und die Wörter sind jetzt beliebige Wörter aus über dem Alphabet N vereinigt T. Das heißt, es dürfen Nicht-Terminalsymbole und Terminalsymbole vorkommen. Ja, nicht nur Terminalsymbole. Und der senkrechte Strich steht einfach für oder. Ne? Das ist wie beim Syntaxdiagramm, haben Sie da so eine Verzweigung. Ne? Da kommen Sie jetzt an und dann können Sie wahlweise da oder danach laufen. Und hier haben wir das oder für den senkrechten Strich. Das heißt, wir können das Groß X wahlweise durch eines der Wörter W1 bis Wn ersetzen. Und welches wir da wählen, ne, das ist dann völlig beliebig. Das ist uns überlassen. Und dann haben wir noch dieses Doppelpunkt, Doppelpunkt gleich. Das heißt einfach, darf ersetzt werden durch. Ne, kann ersetzt werden durch, muss aber nicht. Ne. Sie können auch eventuell eine weitere Regel haben, die auch die Form hat x Doppelpunkt gleich und dann mit anderen Wörtern. Ne, oder Sie können eine Regel haben y Doppelpunkt gleich und wenn Sie in Ihrem Wort, was Sie gerade ableiten, sowohl groß x als auch groß y finden, dann können Sie da auch nochmal wählen, ob Sie jetzt das x ersetzen oder das y. Ja, also alles das ist möglich. Ne, also insgesamt bedeutet das Ganze also, wenn in einem Wort an irgendeiner Stelle das Nicht-Terminalsymbol x vorkommt, ne, darf es ersetzt werden durch W1 bis Wn. Ja, das ist die Bedeutung dieser Zeichenfolge aus der Bacchus-Naur-Form. Und man spricht jetzt von einer BNF-Grammatik, also einer Grammatik in Bacchus-Naur-Form. Wenn man diese vier Bauelemente zusammenbaut, ja, hier haben wir wieder ein Baukastenprinzip, na, also die Grammatik besteht aus den Nicht-Terminalsymbolen, den Terminalsymbolen, den Produktionen, diesen Ableitungsregeln, ja, diesen Grammatikregeln und schließlich noch dem Startsymbol. Ja, und dann sprechen wir von einer BNF-Grammatik. So, und wir können wieder auf die Beispiele zurückkommen, die wir schon vorgestellt haben. Hier haben wir wieder die ganzen Zahlen, ne? Ja, Ganzzahl. So, und während wir beim letzten Mal dieses Syntaxdiagramm dafür hatten, haben wir jetzt das Ganze in Bacchus-Naur-Form hier formuliert. Es sieht ziemlich ähnlich aus eigentlich. Ne? Also wir haben das Nicht-Terminalsymbol, die Nicht-Terminalsymbolmenge, Ziffer, Ziffer ohne Null, Ziffernfolge, Ganzzahl. Na, und da sehen Sie die spitzen Klammern da, um zu sagen, dass eben Ziffer kein Wort meiner Sprache ist, nicht aus Terminalzeichen besteht, sondern ein Nicht-Terminalsymbol, ein festes, ja? Nicht-Terminalsymbol ist. Dann haben wir das Startsymbol, da sagen wir, dass alles muss mit Ganzzahl beginnen, da beginnt also unser Ableitungsprozess. Und dann haben wir die Produktionen, die sagen, wenn ich also irgendwo solch ein Nicht-Terminalsymbol Ziffer ohne Null vorfinde, ne, dann darf ich es beliebig ersetzen durch eins der folgenden Ziffern. Ja, und die Ziffer darf ich beliebig ersetzen durch eine Null oder durch eine Ziffer ohne Null. Und eine Ziffernfolge ist entweder, ja, und da kommt nochmal das Epsilon, ne, erinnern sich an das leere Wort, also die Ziffernfolge ist entweder gar nichts, oder sie besteht aus einer Ziffer, gefolgt von einer Ziffernfolge. Ne, da können Sie auch schon wieder sehen, dass Rekursion möglich ist. Ja, also Ziffernfolge besteht aus einer einzelnen Ziffer, gefolgt von einer Ziffernfolge. Jetzt besteht die zweite Ziffernfolge wieder aus einer Ziffer und einer weiteren Ziffernfolge. Ja? Und so haben Sie rekursiv, praktisch können Sie beliebig viele Ziffern erzeugen, bis Sie irgendwann mal sagen, ne, Ziffernfolge besteht nicht aus Ziffernfolge, sondern aus Epsilon. Und dann haben Sie Ihr Ziffernfolge-Symbol da weggelöscht und können sozusagen die Rekursion damit abbrechen. So, und Ganzzahl unten, da haben Sie eine ganze Reihe von Alternativen. Sie können eine 0 machen, das ist eine ganze Zahl, oder plus 0 ist eine ganze Zahl, minus 0 ist eine ganze Zahl. Oder eben die Varianten Ziffer ohne 0, gefolgt von Ziffernfolge. Das sorgt dafür, dass Sie praktisch vorne grundsätzlich keine führende 0 haben. Das hat man ja normal nicht. Das ist hier ausgeschlossen, also das haben wir hier auch so definiert. Und dann kommt eine Ziffernfolge, oder Sie haben plus Ziffer ohne 0 oder minus Ziffer ohne 0, gefolgt von Ziffernfolge. Ja. So. Und dieses ganze Paket, definiert genau dasselbe wie unser Syntaxdiagramm, was wir vorher schon definiert haben. Ja. Und dieses hier ist ein bisschen kompakter, also mit Bildern, da wirkt man manchmal ein bisschen kindlich sozusagen, Die Informatik oder gerade eben sozusagen Wissenschaft versucht irgendwie relativ symbolisch zu bleiben. Und Bilder, in manchen Wissenschaften sind es überhaupt gänzlich ungelitten. Wir machen noch viele, unheimlich viele Bilder hier in der Informatik. Aber versuchen Sie mal einem Philosophen ein Bild zu malen. Da fällt der Tod um. Da sagt er Ihnen gleich, was machen Sie denn da? Sie retten sich in ein Bild. Da können Sie es nicht vernünftig hinschreiben. Gut. Die Definition formuliert jetzt eigentlich nur, was wir kennen sozusagen und wie es richtig jetzt aufgeschrieben ist, die ganzen Mengen zusammengestellt, nochmal mit ein paar Nebenbedingungen. Also eine Grammatik in Backus-Naur-Form ist eben dieses Viertupel G mit den vier Bauelementen, Nicht-Terminalsymbole, Terminalsymbole, Produktionen und Startsymbol. So, und für Terminalsymbole und Nicht-Terminalsymbole, da steht nochmal das geschrieben, verlangt man, dass die beiden ganz unterschiedlich sein sollen, also der Durchschnitt ist leer, die beiden Mengen sind disjunkt, damit man nicht verwechselt, was ist terminal und was ist nicht terminal. Dann haben wir ein ausgewähltes Startsymbol aus der nicht-terminalen Menge und wir haben die Produktionen, die da unten nochmal sauber formuliert sind. Groß X auf der linken Seite darf ersetzt werden durch eines der Wörter W1 bis Wn. Ja, und die WIs, die sind jeweils beliebige Zeichenfolgen aus nicht-terminalen und terminalen Symbolen. Ja? Und n größer gleich 1 haben wir dann noch. Und die WIs dürfen aus n vereinigt t Stern sein. Das heißt also, ein Epsilon ist auch möglich. Und mit diesen Epsilons haben Sie so eine Art Löschprozess. Wenn Ihnen hinterher irgendwie da noch zu viele Nicht-Terminal-Symbole rumstehen, aber Sie haben eigentlich Ihren Satz schon definiert, dann können Sie die alle mit Epsilon wegmachen, wenn Sie sowas so definiert haben. Ja, jetzt gucken wir uns mal an, wie dieser Erzeugungsprozess vor sich geht. Also hier oben haben wir die Grammatik. Was Terminale und Nicht-Terminale sind, ist da schon deutlich erkennbar über die Spitzenklammern beziehungsweise über die Zeichen ohne Spitzenklammern. Und als Startsymbol hatten wir ja die Ganzzahl. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen diese Regel, anders bleibt uns ja gar nichts übrig, und ersetzen also Ganzzahl durch eine dieser rechten Seiten. Und hier nehmen wir mal die da oben, Ziffer ohne Null, Ziffernfolge. Das heißt, wir machen dann also diesen Ersetzungsprozess. Ja, und das schreibt man durch so einen Pfeil auf. Ja. Ganzzahl geht über nach Ziffer ohne Null, Ziffernfolge. So, und jetzt habe ich praktisch Ganzzahl ersetzt. Ja, und jetzt habe ich diese zwei Nicht-Terminalsymbole vorgefunden. Und ich kann jetzt einen von diesen beiden Symbolen auswählen und weiter ableiten. Ja, jetzt nehme ich mal die Ziffernfolge da. Und Ziffernfolge darf ich ersetzen durch Epsilon oder durch diesen roten Kasten. Ich nehme den roten Kasten, damit es noch ein bisschen spannend bleibt, also ersetze ich das da einfach. Ja? Ziffernfolge geht jetzt in Ziffern ohne Null, das ist noch dieselbe von vorher, aber hinten Ziffernfolge ist ersetzt durch Ziffer und Ziffernfolge. So, und jetzt leite ich mal abwechselnd da die Ziffer ohne Null ab und wähle da oben die 7, also geht das Ganze nach 7 und Ziffernfolge. So, und dann mache ich da die Ziffernfolge wieder, ne, und ersetze sie durch Ziffer, Ziffernfolge. Dann haben wir Ziffer, Ziffer, Ziffernfolge. Und die 7 vorne immer noch unverändert. Ja, und so geht's dann weiter. Irgendwo Ziffer habe ich jetzt ersetzt durch Ziffer ohne 0. Ne, das erste Ziffer, der Rest ist geblieben. Und dann Ziffer ohne 0 habe ich ersetzt. Hinten habe ich Ziffernfolge durch Epsilon ersetzt. Dann habe ich Ziffer ohne 0 Ziffer. So, und dann habe ich hier die Ziffer ohne 0, die ersetze ich durch eine 3, 7, 3 Ziffer. Und dann die Ziffer durch Ziffer ohne 0. Oh, pardon. So, da unten, ne? Und dann die 7, 3 durch 7, 3 Ziffer ohne 0, die letzte, da ersetze ich Ziffer ohne 0 durch 2. Und jetzt habe ich nur noch Terminalsymbole, da ist nichts mehr zu ersetzen. Ne? Da kann ich keine Regel mehr anwenden, folglich ist also da der Ersetzungsprozess zu Ende. Und die 7, 3, 2 ist damit nachgewiesenermaßen eine Zeichenfolge, die zur durch diesen Backus-Naur-Form Grammatik, Backus-Naur-Grammatik erzeugten Sprache gehört. Ja, das ist damit nachgewiesen. So, und diesen Ableitungsprozess, den muss man natürlich auch wieder exakt beschreiben. Und das ist eine zweiteilige Definition. Zum einen definiert man, was ableitbar heißt in einem Schritt. Ja, und zum anderen definiert man, was dann ableitbar heißt überhaupt, wenn man mehrere Schritte anwendet. Ja, also, was heißt ableitbar in einem Schritt? Das steht hier. Wir haben G als BNF-Grammatik. Und der Ableitungsprozess sieht jetzt so aus, dass Sie ein Wort V, das Nicht-Terminale und Terminale enthält, in einem Schritt in ein Wort U ableiten. Ne? Und was ist dazu erforderlich? Na, Sie müssen eine Regel anwenden. Und die Regelanwendung kann jetzt so sein, dass Sie so eine Regel X, ne, die sich aus W1, W2 bis Wn ergeben kann, in der Produktionsmenge vorfinden müssen. Und Sie müssen in dem U ein großes X irgendwo vorfinden. Ja, und wenn das der Fall ist, dann sieht also U so aus, dass es vorne aus einem U1 besteht, dann kommt irgendwann das X und hinten aus einem U2 besteht. Ja, und dieses X dürfen Sie dann durch eines der Wörter W1 bis Wn ersetzen. Ja, und das ist da gerade passiert. Ne? Und dann besteht eben das V anschließend immer noch aus dem U1 und anstelle des X ist das Wort W getreten und ganz hinten haben Sie das U2. Ja. Ja, so sieht's aus. Und Sie schreiben das Ganze eben in der Form U nach V. Ne? Dann, so wie wir das eben gemacht haben, wir haben also Ziffern, Ziffernfolge und so weiter, ne? Und dann haben wir einen Pfeil gemacht und dann kam ein neues Wort, das war praktisch ein Ableitungsschritt also eine Ableitung in einem Schritt. Und jetzt können Sie das Ganze iterieren, jetzt machen Sie bei dem V weiter und verwenden da eben weitere Ableitungsschritte und dann kriegen Sie also eine ganze Reihe von solchen Ableitungsschritten jeweils in einem Schritt und hängen die aneinander. Ja, also ein Wort heißt ableitbar aus einem, V heißt ableitbar aus einem Wort U, entweder wenn U gleich V ist oder wenn Sie U über eine Reihe von Schritten zwischen Wörtern, ne, U0, U1 bis UR, nach V ableiten können. Ja, dann gilt also da für die Zwischenwörter immer U0 nach U1 und U1 nach U2 und U2 und so weiter bis nach UR. Und UR ist dann gerade gleich V. Ja, und immer haben Sie auf dem Weg dazu jedes Mal irgendeine Regel verwendet, um diese Ableitung da durchzuführen und das neue Wort aus UI plus 1 herauszukriegen. Ja, und dann können Sie das praktisch diese ganze Kette aufschreiben. Die heißt dann eben U0 nach U1 nach U2 und so weiter, Pfeil UR. Ja, und diese Folge nennt man dann einfach Ableitung der Länge R. Ja. Und wenn Sie dieses R gar nicht interessiert, ne, dann sagen Sie einfach, U ist nach V ableitbar und machen oben einen Stern hin. Ja, also es gibt irgendeine Folge von Ableitungsschritten, wie lang die auch immer sein mag, aber irgendwie schafft man es aus dem U durch geschickte Wahl der Regeln, die man jedes Mal anwendet, das V zu erzeugen. Ja, und da schreiben wir dann einfach den Stern hin. Na, das ist so wie der Sternoperator. Na, U nach V gilt dann, wenn U gleich V ist oder wenn Sie irgendwie fortlaufend da so eine Ableitung machen. Na, das ist wie der Stern bei A-Stern. So ist der Hintergrund da eigentlich. So, und die Der letzte Teil der Definition sagt jetzt, wie man denn die Sprache erzeugt, die Sprache definiert, die durch so eine Grammatik erzeugt wird. Na, das ist einfach alles, was Sie aus dem Staatssymbol ableiten können. Aber nur das, was auch terminal, rein terminal ist, ja. Also die von der BNF-Grammatik G erzeugte Sprache ist die Menge aller Wörter aus T Stern. Ja, T sind die Terminalsymbole und jedes Wort ist jetzt also eine Folge aus dieser Menge der Terminalsymbole. Und wenn Sie jetzt über eine Reihe von Ableitungsschritten aus dem Startsymbol dieses W herleiten können, dann gehört es zur durch G erzeugten Sprache L von G. Ja, also L von G ist die Menge aller aus dem Startsymbol ableitbaren Wörtern, die nur aus Terminalsymbolen bestehen. Na, wenn Sie zwischenzeitlich noch nicht Terminalsymbole haben, dann müssen Sie noch so weit ableiten, bis Sie nur noch Terminalsymbole vorfinden. Ja, und das haben wir bei der Ganzzahl gemacht. Na, irgendwann hatten wir 732, dann stoppt der Ableitungsprozess und gezeigt ist, dass 732 zur Sprache gehört. So, jetzt haben wir hier nochmal ein Beispiel. Eine Grammatik, NTP, Staat ist das Staatssymbol. Ja, und das ist eine ganz simple Grammatik, die besteht nur aus einer einzigen Regel. Staat kann abgeleitet werden nach Epsilon oder nach A-Staat oder nach B-Staat. Ja, und was kann man jetzt machen? Wenn man startet bei Staat, so, und wenn man sich nicht gleich ganz einfach macht, dann ist, und nach Epsilon ableitet, ne, dann kommt meinetwegen als erstes A-Staat. Da hat man schon mal ein A da stehen. Ja, und dann nimmt man als nächstes B-Staat, hat man A, B da stehen und Staat. Ja, und so leitet man irgendwie wahlweise, hängt man an das, was man schon vorgefunden hat, über die mittlere Auswahl immer ein A dran oder über die letzte Auswahl immer ein B. Ja, und folglich ist eigentlich klar, dass man aus Staat, wenn man sich irgendwann mal entscheidet, dann Staat nach Epsilon abzuleiten, dass man aus Staat alle Folgen von Zeichen A, B erzeugen kann. Ja, und da das Terminalalphabet A und B ist, kann man sagen, dass die von der Grammatik erzeugten Sprache L von G eben gerade A, B Stern oder T Stern ist. Ja? Also hier haben wir eine Grammatik, die alle möglichen Wörter erzeugt. Ja? Das ist möglich hier. Oder hier haben wir was etwas stärker Informatikbezogenes. Die sieht nicht viel komplizierter aus. Die Grammatik besteht nur aus einer einzigen Regel. Aber sie ist eben schon so leistungsfähig, dass sie uns korrekte Klammern erzeugen kann. Da haben wir das Nicht-Terminalalphabet, ne, aus dem einzigen Symbol S besteht es und das Terminalalphabet, das nur aus Klammer auf und Klammer zu besteht. Und die Regeln sehen jetzt so aus, dass Sie was machen können. Ne, stellen Sie sich vor, praktisch S ist schon eine korrekte Klammerung. Ne, dann formuliert die Regel diesen Zusammenhang eine beliebige korrekte Klammerung. Die kann ich in Klammern einschließen. Und an die kann ich eine weitere beliebige korrekte Klammerung dranhängen. Dann ist das neue, die neue Zeichenfolge immer noch korrekt. Ja? Also S ist eine korrekte Klammerung, ja, dieses Ding. Jetzt kann ich hier Klammern drumherum bauen, ne? Und weitere, irgendeinen beliebigen Klammerausdruck dahinterhängen. Ja, und diese Klammerung, die da drunter ist zum Beispiel, die können Sie tatsächlich erzeugen. Ja, Sie müssen einfach nur mit dem Startsymbol starten. Ja, und dann leiten Sie fortwährend ab. Ich habe nicht viele Möglichkeiten, ich kann immer nur irgendwie sozusagen von diesen beiden oder von den vielen Nicht-Terminalsymbolen, die immer S sind, an verschiedenen Positionen, muss ich nur immer geschickt auswählen, welchen ersetze ich wie. Ja, und die erste Ersetzung, die ist mir vorgegeben, da kann ich nichts anderes machen. So, und jetzt kann ich überlegen, wo leite ich weiter ab? Und da leite ich hier in diesem Fall das erste S ab. Ja, und dann kommt das raus. Ja, die beiden äußeren Klammern bleiben stehen und dann kommt sozusagen nochmal eine neue Sorte Klammern hinzu. So, und dann leite ich mal das zweite S ab und dann kommt dieses raus. Ja? Das letzte S. Ne? Das letzte S abgelitten, sorgt dafür Klammer S, S, Klammer auf S, Klammer zu S. Ne? Das sind die letzten 1, 2, 3, 4 Zeichen. So, und als nächstes mache ich mal einen Löschschritt. Also ich leite das allererste S in Epsilon ab. Ja, und dann sind praktisch die beiden Klammern jetzt zusammengerückt und das Epsilon dazwischen ist halt das leere Symbol, das sehen Sie gar nicht mehr. Und als nächstes, ich guck mal, was mache ich da? Dann leite ich das nächste S, mache ich auch zu Epsilon. Na, dann stehen vorne die beiden Klammerpaare da. Und hier mache ich jetzt das letzte, mache ich zu Epsilon. Und dann mache ich das allerletzte auch noch zu Epsilon. Ja, und dann habe ich da so ein Stück Klammer, einen korrekten Klammerausdruck abgelitten. Ne? Der da drüber sozusagen, der oben, den ich da als Beispiel habe, der ist ein bisschen zu aufwendig. Ne? Und deswegen, der passt hier nicht auf die Seite. Also nochmal, abgelitten wurde hier dieses S, ne, an der Stelle zu SS. Und dann hier dieses S an der Stelle zu SS. Ja, und hier dieses S zu Epsilon. Ja, und dieses S zu Epsilon. Und dieses S zu Epsilon. Und dann dieses S zu Epsilon. Und dann haben wir das Ganze raus. Ja. Also solche Ersetzungsprozesse mit Backus-Naur-Formgrammatiken sind also eigentlich extrem einfach. Und hier ist nochmal das Beispiel, was man, wie man Bezeichner definiert auf diese Art und Weise. Und solche Definitionen, die finden Sie in Programmiersprachenbeschreibungen, wenn Sie da mal so eine formale Definition haben, dann finden Sie in der Regel auch eine Beschreibung für die zulässigen Bezeichner. Ja, und das Nicht-Terminal-Alphabet ist jetzt hier viergliedrig, ne? Bets, Buchstabe, Zeichen, Kette, Ziffer. Und Bets ist das Startsymbol. Und wir haben eben die Zeichen T in T drin, die alle, mit denen man Bezeichner bilden kann. Ne? Und das ist in der Regel A bis Z und 0 bis 9. Manchmal haben sie noch so einen Unterstrich, ja, so einen Underscore oder so, den können sie manchmal noch verwenden in Bezeichnern, den haben wir jetzt hier nicht. So, und die Produktionsmenge sehen Sie da auch. Ja, und Bezeichner darf also sein ein Buchstabe, ein einzelner, ne, oder ein Buchstabe gefolgt von einer Zeichenkette. Und eine Zeichenkette ist wieder ein Buchstabe oder eine Ziffer oder ein Buchstabe und Zeichenkette oder Zifferzeichenkette. Ja, also das können Sie alles praktisch mal durchspielen, dann sehen Sie, dass hiermit die Bezeichner definiert werden können. Was Sie in Sprachbeschreibungen noch finden, sind häufig Abkürzungen, nämlich da finden Sie gelegentlich mal eckige Klammern in diesen Backus-Naur-Formen oder geschweifte Klammern. Und die eckigen Klammern, die verwendet man zur Abkürzung dann, wenn man eine Symbolfolge beschreiben möchte, die man auch weglassen kann. Ja, und zum Beispiel diese Regel, die ich auch, glaube ich, beim Bezeichnern da habe, ne, A. Ach so, da ist sie ja da unten abgebildet. Also eine Regel der Form BC oder B, ja, die ist ja dergestalt, dass es eigentlich gesagt wird, also du kannst A durch B ersetzen, ne, oder du kannst A durch BC ersetzen und das C auch weglassen. Ja, das ist eigentlich die Aussage dieser Regel. Ja, und die finden wir bei dem Bezeichner eben vor in der Form Buchstabe oder Buchstabe-Zeichenkette. Ja, und dafür hat sich die Abkürzung eingebürgert, dann die Zeichenkette in eckige Klammern zu schreiben. Ja, also Bezeichner ist ein Buchstabe, möglicherweise gefolgt von einer Zeichenkette, ja, die aber auch weggelassen werden kann. Und die zweite Abkürzung ist die, dass man Symbole, die beliebig oft wiederholt oder weggelassen werden können, also weggelassen oder auch beliebig oft wiederholt, ne, die werden in geschweifte Klammern eingeschlossen. Und das habe ich hier bei den Regeln da, ne, Bezeichner ist jetzt Buchstabe oder Buchstabe-Zeichenkette, Zeichenkette ist Buchstabe oder Ziffer, ne, oder Buchstabe-Zeichenkette oder Ziffer-Zeichenkette. Ja, das heißt ja nichts anderes, als dass sie etwas, dass Zeichenkette ein Buchstabe ist, gefolgt von einer Zeichenkette, und die Zeichenkette ist Buchstabe oder Ziffer in beliebiger Menge, in beliebiger Menge wahlweise gewählt. Ja, also können wir jetzt sagen, also der Bezeichner ist nichts anderes als ein Buchstabe, so, und jetzt kommt in geschweiften Klammern das, was beliebig oft wiederholt werden kann oder auch weggelassen werden kann, und das ist gerade die Alternative Buchstabe oder Ziffer. Ja, und damit haben wir also diese drei Regeln da oben ersetzt durch solch eine einzelne Regel, und so wie sie da unten steht, so finden Sie sie häufig auch in den Sprachbeschreibungen. Ja. Und damit wäre also jetzt praktisch die gesamte Beschreibung für Bezeichner wäre in dieser einen Regel erfasst, ja, und wir brauchen diese drei Regeln da drüben nicht mehr. Wir brauchen nur noch die Regel, also Buchstabe ist A bis Z und Ziffer ist 0 bis 9, und dann war es das. Ja, so funktioniert eben diese Abkürzung. Ja, jetzt müsste man sich bei Syntaxdiagrammen müssen wir uns eigentlich nochmal die Mächtigkeit angucken. Da oben steht Syntaxdiagramm. Bei Backus-Naur-Formen die Mächtigkeit angucken. Ja, bei Syntaxdiagrammen haben wir das einfach ohne Beweis gemacht. Ne, sowas machen sie in theoretischer Informatik. Und diese Backus-Naur-Form-Grammatiken werden sie in einer etwas allgemeineren, weniger für Programmiersprachendefinitionen handhabbaren Formen, ne, in der theoretischen Informatik behandeln. Ne, sind nämlich auch wieder Grammatiken für kontextfreie Sprachen. Ja, und die heißen in der Regel in der theoretischen Informatik kontextfreie Grammatiken. Und das BNF ist sozusagen nur die besondere Art der Notation, die ist Doppelpunkt gleich und noch so ein paar Beschreibungsmechanismen. Also diese kontextfreien BNF-Grammatiken, ne, die beschreiben kontextfreie Sprachen. Genau dasselbe eben auch wie Syntaxdiagramme. Ja, und die beiden sind eben tatsächlich gleich mächtig. Ja, beide Klassen können die gleichen Sprachen erzeugen und unterschiedlichen Darstellungen lassen sich auch ineinander umrechnen. Ja, wenn Sie eine BNF-Grammatik haben, können Sie daraus ein Syntaxdiagramm machen und umgekehrt. Ja, und hier nochmal die Aussage, ne? Also gewisse Elemente in Programmiersprachen sind nicht kontextfrei. Ja, und wir verwenden trotzdem Backus-Naur-Form-Grammatiken oder Syntaxdiagramme, weil uns das wenig stört, weil diese nicht kontextfreien Elemente relativ gering sind. Und deswegen können wir die einfach prosaisch hinzufügen und beschreiben nur den ganzen Rest durch ein Syntaxdiagramm oder eine BNF-Grammatik. Ja, aber die Programmiersprache selber ist nicht sauber durch ein Syntaxdiagramm oder durch eine BNF-Grammatik beschreibbar. Ne? Das müssen Sie einfach nur im Kopf behalten, wenn Sie die einfach so schematisch anwenden. Ne? Schauen Sie gelegentlich nochmal sozusagen, welche Fußnoten es noch gibt, was Sie noch beachten müssen. Ja, jetzt haben wir zwei Beschreibungsmechanismen kennengelernt. Ne? Beide sind irgendwie gleichwertig, gleichmächtig, ne? Unterschiedlich kompakt, unterschiedlich gut lesbar, die grafische, die symbolische. Aber das sind eigentlich die beiden zentralen Methoden, um Syntax zu beschreiben. Und wie gesagt, machen Sie mal einfach einen Versuch, gehen Sie mal Sprachbeschreibungen durch von Java, von ML oder machen Sie mal für Pro, vielleicht haben wir das sogar als Übungsaufgabe, machen Sie für Pro mal ein Syntaxdiagramm. Ne? Sie hatten jetzt immer rumgekämpft mit Pro, was ist syntaktisch richtig, was darf ich überhaupt? Ne? Jetzt können Sie sich selber mal verwirklichen und da einfach die Syntax definieren und sich dann auch in Zukunft dran halten, dass oder versuchen sozusagen ihren Kommilitonen mit überzustülpen und zu sagen, mein Pro sieht so aus. Und ja, das schließt eben den Bereich Syntax ab und damit einen Aktivposten bei der Beschreibung von Programmiersprachen, ne, Syntax. So, und der andere Aktivposten ist die Semantik. Wenn man jetzt was syntaktisch Korrektes hingeschrieben hat, ne, dann muss man natürlich irgendwie interpretieren können, das, was da jetzt steht. Ja, also hat diese Folge von Zeichen, die jetzt syntaktisch korrekt ist, irgendeine bestimmte Bedeutung. Und hier habe ich nochmal zur Erinnerung formuliert, wie man die Semantik von Programmen oder ganz allgemein von Programmiersprachen beschreibt. Also Programmiersprachen sind, wie gesagt, zwei, also eigentlich ein Paar, ne, bestehend aus der Syntax. L, das ist die formale Sprache, die Sprache, die beschrieben wird, und einer Abbildung F, die jedem Programm seine Semantik zuordnet. Ja, wenn Sie also dann ein Programm W, was syntaktisch korrekt ist, also W-Element L, nehmen, ne, dann muss Ihnen diese Abbildung F sagen, F von W, ne, hat folgende Bedeutung. Und wie waren denn Bedeutungen nochmal definiert? Bedeutungen von Programmen waren definiert durch die Funktionen, die die Programme berechnen. Also ist ein Programm W, ja, berechnet eine Funktion f mit Index W und zwar von der Menge der Eingabedaten E in die Menge der Ausgabedaten. Ja, und folglich muss eben ihre Funktion, ihre semantische Funktion Groß F, ja, die muss dieses W auf FW abbilden. Also damit ist eben dieses Groß-F, ne, so, die man spricht von semantischen Funktionen. Dieses große F ist jetzt also eine Funktion von A Stern. Das ist ihr gesamtes, A ist ihr gesamtes Alphabet. Ja, und wann immer Sie da jetzt einen Text hernehmen, dann muss Ihnen die semantische Funktion auf dem Text W liefern, die Sie, die Bedeutung dieses Programms in Form der berechneten Funktion FW. Ja, und wenn Sie Blödsinn hingeschrieben haben oder gar kein syntaktisch korrektes Programm, ja, dann muss Ihnen, kann Ihnen natürlich die semantische Funktion auch nur sagen, ne, das, was du da hingeschrieben hast, ist Unfug. Und dazu kennen wir dieses Symbol Hammer, ja, also das, was da hingeschrieben worden ist, hat keine Semantik, die Semantik ist nicht definiert. Ja, so muss also eine semantische Funktion arbeiten. Und man muss jetzt, wir müssen jetzt in der Folge versuchen, irgendwie diese semantischen Funktionen groß F mal für eine Programmiersprache hinzuschreiben und exakt zu definieren, wie denn bestimmte Programmelemente semantisch zu interpretieren sind. Ja, also F liefert zu syntaktisch korrekten Programmtexten die zugehörige berechnete Funktion. Na, das ist hier als Beispiel nochmal Ihnen zur Motivation plausibel gemacht. Wir nehmen einen Text, W. So, und der ist jetzt gerade zufälligerweise ein korrektes syntaktisches Programm in FUN, ne, in FUN. Funktion F von x vom Typ int geht nach int, ne, und wenn x gleich 1 ist, kommt 2 raus und sonst kommt 2 mal f von x minus 1 raus. Ja, da würde man sagen, das ist ein korrektes syntaktisches Programm in FUN. Ne, wir haben nicht gesagt, wie die Grammatik von FUN ist, aber so haben wir Funktionen immer hingeschrieben, also lassen wir es mal dabei, das ist syntaktisch korrekt. Und die Semantik dieses Programms, ne, die ist vielleicht gar nicht so als erstes plausibel. Ne, wenn Sie ein bisschen rumrechnen, dann sehen Sie eigentlich, dass diese Funktion so eine Zweierpotenz bildet. Ja, also die Semantik von W können wir jetzt beschreiben in der Form, also groß F von W, ne, ist meinetwegen die Funktion x2, ja, Exponential 2. Und x2 hat man irgendwie als Vorrat, ne, das ist eben die Funktion 2 hoch x für x größer gleich 1 und undefiniert sonst. Warum undefiniert? Ne, die Exponentialfunktion, die Zweierpotenz ist ja eigentlich immer definiert. Aber die Funktion f, die wir hier definiert haben, da können Sie gleich leicht sehen, ne, für Eingabedaten unter x gleich 1, ne, kriegen Sie ein nicht terminierendes Programm. Ne, da kriegen Sie keinen Wert raus. Ne, da läuft das Ding irgendwie sozusagen in die Rekursion rein und macht immer f von x minus 1. Also f von 0, da kommt dann raus, ist 2 mal f von minus 1 und 2 mal f von minus 1 ist 4 mal f von minus 2. Ne, und so geht das unendlich weiter und Sie kriegen keinen Wert. Deswegen eben undefiniert. Also die Semantik für dieses Programm W wäre jetzt also f von W gleich x2 oder in Umgangssprache, ne? Die Semantik von W ist die Zweierpotenz für x größer gleich 1. Ja, so muss man sich das also vorstellen. Und jetzt muss man geschickt dieses Groß F, diese semantische Funktion definieren, sodass man damit wirklich operieren kann. Und die Aufgabe sieht so aus, na, also definiere jetzt eben dieses F für alle Programme W einer Programmiersprache. Und das Problem ist natürlich, wir haben unendlich viele Ws, ja, unendlich viele Programme. Ja, und da macht man sich zunutze wieder, ne, also unser immer wiederkehrendes Baukastenprinzip, man macht sich zunutze, dass das Programm W ja aus einem gewissen Bauelementen zusammengesetzt ist. Ne. Sie haben hier eine Zuweisung und Sie haben hier eine Folge von Zuweisungen und hier haben Sie eine bedingte Anweisung und hier haben Sie irgendwie einen Aufruf oder was weiß ich. Ne. Also gewisse syntaktische Grundbausteine. Ne. Und Sie machen jetzt Folgendes, Sie definieren dieses F für die syntaktischen Grundbausteine. Ja, und für die Konstruktoren und setzen sozusagen dieses F zu immer zu dem korrekten F zusammen durch Nutzung der Bedeutung der syntaktischen Grundbausteine. Also Sie präzisieren die Semantik aller Sprachelemente zunächst voneinander unabhängig. Ja, und wenn die dann in einem Programm verwendet werden, also mit Konstruktoren, ne, dann setzen Sie sozusagen die Semantik des Gesamtprogramms aus den Teilsemantiken der Bestandteile zusammen. Also wenn da eine Addition ist und eine Subtraktion, dann weiß ich, was die Semantik des Pluszeichens ist und ich weiß, was die Semantik des Minuszeichens ist. Ja, und jetzt rechne ich also für die beiden Operanden die Bedeutung von x plus y aus erst und dann kriege ich die Bedeutung, ja, irgendeinen Wert, und dann rechne ich die Bedeutung dieses neuen Werts mit der Subtraktion aus. Ja, so macht man das Ganze also. Na, und in dem in der typischen Form dieses Baukastenprinzips, ne, werden damit sozusagen die semantischen oder die Gesamtsemantik, die semantische Funktion groß F, wird aus vielen Teilfunktionen zusammengesetzt, die jeweils die Semantik von einzelnen Ausschnitten der Sprache beschreiben.